Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Julius Stucke. Hallo, herzlich willkommen. Und ich finde es schön, dass Sie etwas Ihres Dienstags mit mir teilen. Finde ich sowieso schön, weil das hier alleine keinen Sinn ergibt. Aber besonders, weil ich mir das hier ehrlich gesagt nicht so gut alleine geben könnte. Man muss kein Wort verstehen, oder? Man versteht, das hier ist nicht Genre Romantic Comedy, auch keine Serie über irgendeine witzige Wohngemeinschaft. Ich finde sogar, das ist für True Crime ein bisschen zu beklemmend. Das ist eine Horrorserie, eine neue Horrorserie aus Kasachstan, Kazakh Scary Tales. Ein Highlight beim Festival für Serien und Storytelling in Berlin gerade. Und ja, Storytelling, eigentlich egal ob JournalistInnen, Filmmenschen, Serienmenschen oder auch bei Podcasts natürlich, das war auf einmal vor ein paar Jahren das große Wort, Storytelling. Auch ja, jenseits von Medien, Unternehmen, Management, Bildung, egal was man aufmacht, jede Boutique wird gefragt, welche Geschichte willst du erzählen? Wie ist das eigentlich mit dem Storytelling selber? Hat sich das auch weiterentwickelt? Denken wir nochmal anders darüber nach, als das vor ein paar Jahren angefangen hat. Darüber können wir sprechen mit dem Berliner Festival für Serien und Storytelling. Und dann ja, hören wir auch, was es außer dieser kasachischen Horrorserie da noch Spannendes gibt. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und hatten ja vielleicht auch so eine Phase, in denen die Serie in ihr Leben gekommen ist. Es hat so eine Zeit gegeben, vermutlich dieselbe, in der das Wort Bingen in aller Munde gewesen ist, was eigentlich davor ja nur in einem weniger guten Kontext, nämlich bei suchterkrankten Menschen, ein Thema gewesen ist, das Binge-Trinken. Und dann hat man plötzlich angefangen, Serien zu bingen, Podcasts natürlich auch zu bingen. Manche machen das vielleicht auch parallel, mehrere gleichzeitig. Es gab so diese ganz große Phase, wo das, ja, vielleicht statt quälendem Wetter-Smalltalk ein gutes Thema für alle gewesen ist. Mein Eindruck ist, das ist jetzt heute nicht mehr ganz so stark. Aber Serien gibt es natürlich heute auch noch sehr, sehr viele und damit auch viel, zwischen dem man sich entscheiden muss. Sie müssen sich jetzt aber vielleicht nicht so sehr entscheiden, denn es gibt zum Beispiel Seriously, ein Berliner Festival für Serien und Storytelling, und das sucht jetzt zum zweiten Mal Dinge aus, die erzählenswert sind. Unser Kritiker Patrick Heidmann gehört zu denen, die auch ja da fürs Festival aussuchen und sagen, was wollen wir uns denn ja genau hier anschauen von den vielen Dingen. Muss ich also durch ganz schön viel durchschauen. Wie, Patrick, vielleicht erstmal, funktioniert das überhaupt, wenn ja diese Serien ja immer wirklich sehr viel Material einem dann bieten?
Wie das funktioniert mit der Auswahl? Ja, das ist so eine Sache. Man kann bei diesem Festival, wie bei vielen Festivals, einerseits seine Serien einreichen und andererseits suchen wir auch proaktiv nach Sehenswertem. Das hielt sich in diesem Jahr, glaube ich, ziemlich die Grenze. Es gab deutlich mehr Einreichungen, weswegen also auch ein Programmteam, zu dem ich gehöre, dieses Jahr zum ersten Mal dabei ist und geholfen hat, den Festivalmachern, ja, die Serien zu gucken und zu entscheiden, was ist erzählenswert oder was ist zeigenswert. Und dann muss man einfach, ja, viel Zeit darauf verwenden und gucken. Meistens gucken wir nicht mehr als 2, 3 Folgen, weil natürlich auch bei dem Festival selbst immer nur die ersten beiden Folgen einer Serie gezeigt werden. Das ist durchaus zeitaufwendig. Den Sommer habe ich viel geguckt.
Das heißt, dann ist man sich aber schon relativ sicher, dass es auch sehenswert ist, wenn man 2, 3 Folgen geschaut hat.
Also sagen wir mal so, wenn es ganz schlecht ist, dann mache ich auch mal nach einer halben Folge aus. Dann gucke ich nicht weiter. Aber alles, was irgendwie interessant ist und in Frage kommt, klar, da guckt man dann schon ein bisschen länger rein.
Ja, wenn man so viel schaut, dann hat man ja auch irgendwie so einen Überblick nicht nur über dieses Festival und das, was auf dem Markt ist, sondern über auch ja die ganzen Jahre, in denen eben Serien schon ein sehr, sehr großes Thema gewesen sind und irgendwann ja geworden sind. Und auch das, was im Festivaltitel ja auch drinsteckt, irgendwie das Storytelling, das serielle Erzählen, das ja hat man ja nochmal ganz bewusst vor ein paar Jahren aufgenommen und auf alle möglichen Dinge ja auch gelegt. Also überall geht es um Storytelling. Hat sich das denn innerhalb dieses Serienmarktes auch verändert nochmal? Also ist dieses, wenn man so will, Storytelling, was vor ein paar Jahren ganz groß kam, ist das heute noch dasselbe?
Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es wahrscheinlich dasselbe, aber natürlich verändert es sich zumindest immer vorübergehend. Gibt es Trends und irgendwelche Hypes. Insgesamt finde ich interessant, dass durch diesen Serienboom, der da tatsächlich vor vielleicht 15 Jahren, vielleicht auch etwas länger schon losgegangen ist, heutzutage man das Gefühl hat, es muss prinzipiell immer alles als Serie erzählt werden. Also ich sehe sehr viele Serien, wo ich mir dann nachdenke, vielleicht hätte man das auch als 90-Minüter erzählen können oder in zwei Episoden statt in 8 oder 10. Mhm. Weil man dann, ich finde, man merkt am Storytelling dieser Tage vor allem, dass gewisse Schemata bedient werden müssen. Also dass die Streamingdienste zum Beispiel mindestens 8 Folgen haben wollen von einer Geschichte oder dass dann doch relativ häufig immer noch so klassische Schemata wie 30 Minuten oder 60 Minuten bedient werden mit leichten Variationen. Aber da gibt es wenig Veränderungen und es zeigt sich, finde ich, immer, dass nicht jede Geschichte letzten Endes dazu taugt, aber dann immer ein bisschen auf Krampf manchmal dahin getrimmt wird.
Ja, das ist ja dann offensichtlich, jedenfalls nach der Auswahl jetzt des Festivals, nicht so bei den Highlights wie zum Beispiel, eins haben wir vorhin schon ganz kurz angehört, diese Horrorserie aus Kasachstan, Kasach Scary Tales. Jetzt ist Horror ja nun auch irgendwie nicht so ein ganz neues Gebiet. Erzählt die das denn besonders anders?
Ja, ich würde sagen, im Serienbereich ist Horror durchaus immer noch was Besonderes. Also ich finde es gar nicht so häufig, dass das Horrorgenre als Serie vorkommt, vor allem hierzulande natürlich nicht, in Kasachstan wahrscheinlich auch nicht. Und das ist das Zweite, was die Serie für mich sehr besonders machte, dieses Setting. Die Geschichten basieren alle auf kasachischen Volksmythen und selbst wenn man sich, wie ich, damit gar nicht wirklich auskennt, merkt man, dass da doch nochmal ein ganz eigener Touch durch reinkommt, dass es nicht irgendwie generische Gruselgeschichten, wie man sie aus Hollywood kennt vielleicht. Und diese Kombination aus einer Welt, die ich nicht unbedingt kenne, ein Polizist in der Provinz in Kasachstan, kombiniert mit diesen supernatürlichen und grusel-horrormäßigen Elementen, das fand ich einfach sehr reizvoll.
Mhm. Ist das einer von so Hypes oder sind die anderen Highlights ganz andere Ecken?
Das sind tatsächlich ganz andere Ecken. Wir haben uns auch natürlich Mühe gegeben, eine sehr große Bandbreite abzudecken. Wir haben zum Beispiel eine dokumentarische Serie, Inuit Makers, die erzählt über Handwerk und traditionelle Fähigkeiten und eigentlich den Alltag von Inuit in der kanadischen Provinz Nunavut. Das ist sogenanntes Slow TV. Da wird eigentlich immer nur den Leuten zugeguckt bei ihrer Arbeit, bei den Sachen, die sie mit ihren Händen herstellen. Das würden manche Leute vielleicht als ganz langweilig bezeichnen, aber es hat eine unglaubliche Faszination und bringt irgendwie eine große Ruhe mit, wenn man das guckt. Das ist also wieder was ganz anderes. Dann gibt es aber auch, wir haben Biopic-Serien, wir haben queere Geschichten, die Weltpremiere einer deutschen Serie, House of Bellevue, spielt hier in Berlin in der Ballroom-Szene. Die hat morgen Abend ihre Weltpremiere. Also das ist sehr bunt und sehr breit gestreut, was wir zeigen.
Mhm. Slow TV, interessant. Es gibt ja diese in Schweden, glaube ich, diese Elchkameras, Elchfernsehen irgendwie zu einer gewissen Zeit, wo man dann quasi nonstop zugucken kann und manchmal läuft halt auch einer vorbei. Wer weiß, vielleicht machen die das irgendwann auch bald mal zu einer Serie, so ganz entspanntes Schauen. Das sind so Highlights. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt so ein bisschen Hypes, Trends, Entwicklungen. Was ist denn so ein wichtiger Trend gerade?
Ich fand in diesem Jahr interessant, dass ein Trend, zumindest bei den Serien, die bei uns eingereicht waren, durchaus noch das Thema Queerness ist, wo ich das Gefühl habe, das ist vielleicht das letzte Aufbäumen jetzt, bevor sich viele Produzenten und Streamer an solche Geschichten im Moment des Zeitgeists wegen nicht mehr rantrauen werden. Also wir haben eine queere Serie aus Kolumbien, wir haben diese besagte Berliner Serie, wir haben eine, die in Belgien spielt, wo es einfach um Figuren und Geschichten aus der LGBTQ-Community geht. Das fand ich sehr schön zu sehen. Dann das Spiel mit Genre, doch nochmal Stichwort Horror, ist durchaus auch präsent. Weniger finde ich in deutschen Serien als in anderen. Und ganz ein Dauertrend weiterhin sind Biopics, also Geschichten über reale Figuren, auch über reale Geschichte. Wir haben eine Serie aus der Tschechischen Republik, da wird einfach ein historisches Event fiktional aufbereitet, aber es gibt auch eine Serie über die französische Autorin Georges Sand. Das ist ein Dauerthema, würde ich sagen, die Lebensgeschichten berühmter Persönlichkeiten.
Seriously Berlin oder Berlin, das Festival für Storytelling und serielles Erzählen. Wir haben darüber gesprochen mit Kritiker Patrick Heidmann. Und ja, gehört, es gibt da Trends, es gibt Entwicklungen und es gibt auf jeden Fall, so klingt es unter den Highlights, aber auch für fast jeden Geschmack eigentlich etwas dabei. Patrick Heidmann, Dankeschön fürs Gespräch.
Danke auch.
Es geht um den Boykottaufruf der internationalen Kulturszene und die Forderung nach kulturellen Boykotten Israels. Wir hatten ja gerade die Situation des Konzerts der Münchner Philharmoniker in Belgien, die dann von den Veranstalterinnen und Veranstaltern dort abgesagt worden sind. Da ging es um den designierten Chefdirigenten der Philharmoniker, den Dirigenten auch des israelischen Orchesters. Und da ging es um ja unklare Positionierung von ihm. Aber das allerdings haben auch wiederum bei uns im Programm viele ganz anders gesehen. Ein Problem, wo sich beide Seiten, wie bei dieser ganzen Geschichte, immer relativ ja hart gegenüberstehen und nicht zueinander kommen. Und wie das ja im Fall der Filmboykottforderung ist, das weiß Christian Berndt.
I'd like to tell you a true story.
Der israelische Dokumentarfilm Kafkas Last Trial erzählt vom Kampf um das literarische Erbe Franz Kafkas. Der Film beruht auf einem auch in Deutschland erschienenen hochgelobten Buch, so der Regisseur des Films Eliran Pellet. Das Buch wurde in Deutschland viel gelesen, sagt Pellet. Deshalb sollte der Film eine israelisch-deutsche Koproduktion werden. Aber nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem folgenden Krieg zogen sich die deutschen Partner zurück. Internationale Koproduktionen mit israelischen Filmen gibt es so gut wie nicht mehr, meint Pellet. Und auf internationale Filmfestivals werden israelische Filme kaum noch eingeladen. Auf den großen Festivals wie Toronto, wo das israelische Kino früher immer prominent vertreten war, in Venedig oder Cannes seien israelische Filme fast verschwunden, so Pellet. Als einzige Option blieben jüdische Filmfestivals. Im Juni lief Pellets Film Kafkas Last Trial auf den jüdischen Filmtagen Hamburg als einzigen deutschen Filmfestival. Jetzt haben hunderte internationale Filmschaffende einen Boykottaufruf gegen israelische Filminstitutionen, Kinos und Rundfunkanstalten gestartet, den viele prominente Namen des internationalen Arthouse-Kinos und auch Hollywood-Stars unterschrieben haben. Pellet kann zwar die internationalen Sorgen verstehen, aber der Boykott treffe mit dem israelischen Kino gerade sehr regierungskritische Stimmen, zu denen auch palästinensische Perspektiven gehören. Die Unterzeichner der Petition fordern einen Boykott von Filminstitutionen, die, wie es heißt, in den Genozid an den Palästinensern verwickelt seien. Da etwa 96% der israelischen Filme von staatlicher Förderung abhängen, sei das ein Boykott des gesamten israelischen Films, so Pellet. Der israelische Regisseur Nadav Lapid, der 2019 den Goldenen Bären auf der Berlinale gewann, hat Verständnis für den Boykottaufruf.
I congratulate the fact that these people care about what's happening in Gaza and in Israel at this moment. This is, I think, already a positive thing.
Dass die Unterzeichnerinnen der Petition sich um das sorgen, was in Gaza passiert, findet Lapid positiv. Allerdings meint auch er, der Boykott trifft die Falschen. Lieber sollte die Europäische Union staatliche Institutionen, die Wirtschaft und die Banken Israels sanktionieren. Die Straffreiheit Israels ist für ihn das Problem. Wenn die internationalen Filmschaffenden sich wirklich um Gaza kümmern wollen, sollten sie lieber ihren ganzen Einfluss darauf verwenden, auf die Politik einzuwirken, sagt Lapid. Jetzt läuft in Frankreich Lapids neuer Film Yes an. Yes hatte im Mai Premiere in Cannes, war dort allerdings nicht in den Wettbewerb eingeladen. Sein Film sei absolut dringlich, meint er.
Because it talks about one of the biggest crime of the century, what's taking place in Gaza.
Sein Film spreche über eines der schlimmsten Verbrechen des 21. Jahrhunderts, den Gazakrieg. Sein Film wurde auf vielen Festivals in Europa gezeigt, aber nicht in Kanada oder den USA. Dort fürchte man sich sowohl vor anti-israelischen als auch pro-israelischen Protestierern, die den Film als Nestbeschmutzung sehen, sagt der israelkritische Regisseur. Selbst die Filmfestivals in New York meiden inzwischen israelische Filme. Auch hier bleiben nur noch jüdische Filmfestivals wie das Israel Film Center Festival als Spielorte.
I've been to conferences, film festivals, where the tone really was one that Israeli films have no place in the film festival world.
Er war auf Konferenzen und Filmfestivals, erzählt der Leiter des Israel Film Centers am jüdischen Gemeindezentrum New York, Isaac Sablocki, und dort höre man, dass israelische Filme keinen Platz in der internationalen Filmfestivalwelt haben.
It was a little shocking, and the most important thing to say here is that the Israeli film industry is.
Das war ein bisschen schockierend, vor allem weil das israelische Kino extrem progressiv ist, regierungskritisch und Humanität auf israelischer und palästinensischer Seite zeige. Zablocki hat außerdem das Other Israel Film Festival New York gegründet, das israelische Filme aus palästinensischer Perspektive zeigt und auch ein palästinensisches Publikum anzieht. Beim Israel Film Center Festival hat sich das Publikum seit 2 Jahren verändert. Früher traf sich hier die internationale Filmindustrie und das Publikum war bunt gemischt. Jetzt kommt fast nur noch die jüdische Community. Und es gibt definitiv einen Trend dahin, dass Verleiher mittlerweile auch Filme mit jüdischen Inhalten meiden, auch wenn diese nichts mit Israel zu tun haben, meint Zablocki. Die inoffiziellen Boykotte isolieren nicht nur den Staat Israel, sondern auch jüdisches kulturelles Leben weltweit. Jüdische Filmfestivals werden dabei zu Refugien, auch zu Debattenorten für die teils durch den Gazakrieg stark polarisierten Gruppen. Aber diese jüdischen Gruppen bleiben dort immer mehr unter sich.
Christian Berndt über Boykottaufrufe gegen israelische Filmeinrichtungen und die Diskussion drüber.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Robert Redford, Schauspieler, Regisseur und Aktivist, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das meldete vor wenigen Minuten die Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor berichtete die New York Times vom Tod Redfords. Er gehörte seit den 1960er Jahren zu den beliebtesten Hollywood-Schauspielern. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen Der Clou, Die Unbestechlichen, Die 3 Tage des Kondor, Der große Gatsby oder Jenseits von Afrika. Als Regisseur hat Redford 9 Spielfilme inszeniert und wurde für sein Regiedebüt Eine ganz normale Familie 1981 mit dem Oscar ausgezeichnet. Mehrfach wurde er auch für sein Lebenswerk geehrt. Redford wurde 1936 in Kalifornien geboren. Dort gründete er auch das Sundance Institute, das seit Jahrzehnten das bedeutende Sundance Film Festival veranstaltet. Redford war auch als Umweltschützer aktiv. 4 Autorinnen und 2 Autoren sind in diesem Jahr in der engeren Auswahl für den Deutschen Buchpreis. Auf der sogenannten Shortlist stehen in alphabetischer Reihenfolge Dorothee Elmiger, Die Holländerinnen, Caleb Erdmann, Die Ausweichschule, Johanna Kitschei, E, Thomas Melle, Haus zur Sonne, Fiona Sironitsch, Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft und Christine Wunicke, Wachs. Diese Auswahl sei sehr geprägt von neuen Stimmen, sagte Deutschlandfunk Kultur-Literaturredakteurin Miriam C.
Wenn wir schauen, ist die Hälfte der Nominierten hier auf dieser Liste mit einem ersten oder zweiten Buch nominiert. Ich denke, das ist eine deutliche Entscheidung, sehr wahrscheinlich auch eine bewusste Entscheidung eben für den literarischen Nachwuchs. Und das ist immer auch eine riskante Entscheidung, ne? Weil ich weiß ja als Kritikerin, als Jurorin nicht gut. Jemand hat vielleicht einen guten ersten, zweiten Roman geschrieben, kommen da noch 10 oder 20 gute nach. Bildet da noch jemand seinen eigenen literarischen Stil raus? Aber eben genau solche Newcomer, die stehen eben auf solchen Listen immer neben den etablierten.
Literaturredakteurin Miriam C. Wer die Auszeichnung bekommt, wird bei der Preisverleihung am 13. Oktober bekannt gegeben, dem Tag vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Im Streit um die Videoplattform TikTok sind die USA und China offenbar dabei, sich zu einigen. Nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua wurde ein grundlegender Rahmenkonsens erzielt. Auch US-Finanzminister Bessent bestätigte Eckpunkte für einen TikTok-Deal, der möglicherweise noch in dieser Woche besiegelt werden könnte. Eva Lambi-Schmidt.
Wie die Details aussehen, ist noch nicht bekannt. Am morgigen Mittwoch läuft in den USA eine Frist aus, bis zu der der chinesische Mutterkonzern von TikTok, ByteDance, TikTok in den USA verkaufen soll. Andernfalls solle die App aus den App-Stores verschwinden. Dies wurde unter Trumps Vorgänger Joe Biden rechtlich auf den Weg gebracht. In den USA gibt es Bedenken, dass TikTok Daten von Nutzern abgreife und mit seinem Algorithmus Einfluss auf den politischen Diskurs habe. TikTok weist die Vorwürfe zurück.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Peng, jetzt bist du tot. Krieg spielen, das machen sehr, sehr viele Kinder. Und zwar auch dann, wenn es in ihrer Realität gar keine Rolle spielt. Da sehen dann nicht unbedingt alle Eltern immer gerne zu, aber es ist irgendwie noch harmlos. Das Thema aber geht weiter, zum Beispiel, wenn man über die Gamescom schlendert, wo mittlerweile auch die Bundeswehr einen Stand hat, weil sie auf Gamification setzt. Also Krieg und Spiel auch ernster. Und ja, natürlich auch in dem Krieg in der Ukraine, denn der findet gerade nicht nur an der Front statt, sondern wird bei manchen auch übertragen in Spiele. Zum Beispiel DayZ. Das ist eines dieser Spiele, wo ukrainische Spieler auf russische treffen. Mein Kollege Henrik Schütz hatte darüber recherchiert, wie das gerade sich verändert hat durch den Krieg auch und was da stattfindet. Ich habe ihn vor der Sendung erstmal gefragt, wie er da denn recherchiert hat über dieses Spiel DayZ und einen russischen Gamer.
Ja, ich war mit dem ukrainischen Gamer Apollon in DayZ unterwegs und DayZ, das ist so ein Hardcore-Survival-Spiel, 12 Jahre alt und das ist in Russland sehr beliebt und weltweit hat es täglich fast 10.000 Spieler und für so ein altes Spiel ist das wirklich sehr, sehr viel und man muss eben in ein fiktives post-sowjetisches Land nach einer Apokalypse und dort ums Überleben kämpfen. Das ist eine riesige Karte voll mit Zombies, was aber viel gefährlicher ist als Zombies, Kälte oder Hunger, das sind die anderen echten Spieler und das Besondere ist, dass man eben nur ein Leben hat. Also wenn man stirbt, ist alles vorbei und dann muss man wieder von vorne anfangen. Und das ist eben sehr, sehr frustrierend. Und was den ukrainischen Gamer, mit dem ich unterwegs war, aber viel mehr stört, das sind die vielen russischen Spieler da. Also er will anonym bleiben, aber er hat mir das hier erzählt.
Früher waren wir und die Russen so eine Community. Man spielte eben auf den gleichen Servern. Viele Ukrainer sprechen ja auch Russisch, aber als dann die Invasion kam, da kam einfach keine Reaktion von der russischen DayZ-Community. Die fanden es sogar gut. Ich war so wütend und enttäuscht.
Ja, für Apollon ist DayZ heute ein Ventil geworden, um seine Gefühle über diesen Krieg eben rauszulassen. Er lebt selbst heute in Deutschland, hat aber auch Familie in den umkämpften Gebieten im Osten der Ukraine. Ja, und seine Gaming-Sessions, die sind so ein bisschen auch die Möglichkeit, gegen diese Ohnmacht anzukämpfen.
Okay, und da trifft er dann auf russische Gamer. Wie läuft das ab? Was passiert bei diesen Treffen?
Ja, Apollon will die russischen Spieler so richtig reinlegen. Also er tut dann erstmal so, als ob er selbst Russe ist. Man spricht da über einen Voice-Chat und das geht auch öfter mal schief für ihn, weil die meisten russischen Spieler, die erkennen eigentlich an der Sprache sofort, okay, das ist ein Ukrainer. Wenn aber alles nach Plan läuft, dann spielt er irgendwann die ukrainische Hymne ab und erschießt den anderen Spieler. Und Apollon nimmt das Ganze sogar auf und schickt die Videos dann an seine Freunde, eben auch an die Front in die Ukraine. Und ja, ihm geht es da auch so ein bisschen um so ein Überlegenheitsgefühl. Also Apollon ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass die russischen Spieler genau wissen, dass sie von einem Ukrainer reingelegt wurden.
Wenn er diesen Wunsch hat, ja offensichtlich damit auch ja etwas zu tun, schickt das an die Front, es geht ums Überlegenheitsgefühl. Könnte man sich ja auch fragen, ob er da hingeht, um ja noch ein bisschen mehr zu tun, um vielleicht auch mit denen ins Gespräch zu kommen, um ja sie zu fragen, was da los ist, seine Wut loszulassen, ja, um mit ihnen zu sprechen.
Ja, also DayZ ist vielleicht da der falsche Platz dafür. Jedes Mal, wenn die russischen Spieler erkannt haben, dass sie es jetzt hier mit einem Ukrainer zu tun haben, da wurde entweder sofort geschossen oder man wurde erstmal auf Übelste beleidigt. Also Friedensverhandlungen, die wird es auch in DayZ nicht geben. Und ich habe Apollon aber auch gefragt, wie er es denn finden würde, wenn jetzt die russischen Spieler dasselbe machen würden. Also wenn die anfangen, ukrainische Spieler zu jagen. Und seine Antwort war da ziemlich deutlich.
Ich wünschte, alle würden Krieg führen, so wie ich es tue. Sollen sie lieber in Russland bleiben und hier in DayZ Ukrainer töten? Hier sterben wir nicht wirklich.
Der Krieg ist eben ja anders als bei Kindern, die das spielen, anders als in Games sonst. Der Krieg ist Alltagsrealität, wo man sich auch fragen könnte, ob die Ukrainer nicht genug davon eigentlich haben. Warum macht er das trotzdem noch und spielt da weiter, außer jetzt seine Mission sozusagen?
Ja, also man könnte meinen, dass jetzt die Leute eigentlich genug von den Kriegsspielen haben, also genug vom Krieg. Aber wenn man sich jetzt die beliebtesten Spiele in der Ukraine anguckt, dann ist das Thema Krieg auch da wirklich allgegenwärtig. Also mit am beliebtesten sind gerade immer noch Counter-Strike oder World of Tanks. Und ich habe mit Serhii Koshunov gesprochen. Er ist Chefredakteur des ukrainischen Gaming-Magazins Game Dev. Und die haben eine Umfrage gemacht, welche Spiele gerade warum gespielt werden. Und auch da, viele spielen zum Runterkommen immer noch Kriegsspiele.
Ігри про війну, грати в ігри про війну і жити в Україні, де іде війна, це
Videospiele über Krieg zu spielen und in einem Land zu leben, in dem Krieg herrscht, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Im wirklichen Leben kann man nicht aufhören oder seine Gesundheit wieder auffüllen. Selbst Soldaten können Kriegsspiele spielen, ohne darüber nachzudenken, dass dies irgendwie ein Widerspruch darstellt.
І не думати про те, що це якось викликає якийсь дисонанс.
Genau, aber worauf aber geachtet werden muss, sind bestimmte Trigger. Ein ukrainischer Soldat hat nämlich Serhii Koshunov erzählt, dass er zum Beispiel nicht mehr Battlefield spielen kann. Das ist so ein besonders realistisch klingendes Kriegsspiel. Und da ist die ukrainische Entwickler-Community auch gerade vor so einem Dilemma.
Was für ein Dilemma ist das?
Ja, es geht so ein bisschen um die Frage, wie kann man mit dem Krieg in Videospielen überhaupt umgehen? Also viele ukrainische Spieleentwickler, die sind natürlich selbst vom Krieg betroffen, mussten fliehen, mussten vielleicht sogar selber kämpfen. Und die verarbeiten natürlich ihre Erfahrungen auch in den Spielen, die sie programmieren. Das kann ganz harmlos sein. Es gibt ein Beispiel, Slap Putin. Da muss man Putin mit einer Sonnenblume verprügeln. Und dann gibt es aber auch Spiele wie Ukraine War Stories, wo man die Besatzung ukrainischer Städte durchlebt. Und zum Beispiel jetzt Bucha oder Mariupol. Und vielen Ukrainern war das ein bisschen zu früh, weil sie hatten das ja gerade erst erlebt. Und andere fanden das aber wiederum gut, weil es ja den Menschen im Westen, in Europa, die Möglichkeit gab, sich damit zu beschäftigen, was gerade in der Ukraine, in den ganzen besetzten Gebieten passiert. Und ja, aber bei einer Sache sind sich alle ukrainischen Gamer einig: Man will jetzt auf Ukrainisch spielen.
Das war vorher anders?
Tatsächlich. Früher hatten die ukrainischen Gamer eigentlich nur die Wahl jetzt zwischen Russisch oder Englisch. Das konnte man im Menü auswählen. Und da haben sich jetzt viele eher für Russisch entschieden damals, aber heute ist das komplett anders.
Viele Spieler wünschen sich ukrainische Sprache und ukrainische Teams arbeiten aktiv daran, Übersetzungen bereitzustellen. Dadurch wird auch gezeigt, dass der ukrainische Markt für Entwickler relevant ist.
Ja, und das zeigt sich auch in den Spielen, die gerade so aus der Ukraine kommen. Zum Beispiel die sehr erfolgreiche Stalker-Reihe oder das Spiel Metro. Alles beides sehr erfolgreiche internationale Erfolge gewesen.
Das, was wir uns jetzt angeschaut haben, ist die ukrainische Seite. Wie ist es denn mit der anderen? Also wie hat der Krieg die Gaming-Welt in Russland beeinflusst?
Ja, da hat der Krieg vor allem Einfluss darauf, welche Spiele man überhaupt noch spielen kann. Das ist einmal vor allem wegen Sanktionen, aber auch wegen Zensur. Also gleichzeitig werden aber andere Spiele auch finanziell gefördert, wenn sie eben in das Propagandabild der Regierung passen. Es gibt in Russland sogar wohl ein Spiel, das vor allem Jugendliche spielen müssen, Berloga. Und laut The Insider ist das ein Videospiel, das in den Schulen Russlands auf dem Lehrplan steht. Die Kinder steuern in dem Spiel virtuelle Drohnen, die erledigen Missionen, die müssen aufspüren, zielen. Ja, und angeblich steckt da das russische Militär dahinter. Zum einen will man eben Drohnentechnologie weiterentwickeln und zum anderen sucht man eben auch nach potenziellen neuen Drohnenpiloten.
Gaming und der Krieg in der Ukraine. Henrik Schütz hat sich das angeschaut für uns. Ein Startup hat gerade vor ein paar Tagen gemeldet, es könne vollautomatisch bis zu 3000 Folgen eines Podcasts pro Woche dank künstlicher Intelligenz produzieren. 3000 Folgen pro Woche, da ist diese Frage, wer soll das alles hören, auf jeden Fall nochmal ein Stück relevanter. Wenn das so kommt und einfach alles übernimmt, dann haben zwar die Leute, die vorher Podcasts gemacht haben, ein bisschen mehr Zeit zum Podcast hören, aber ob das reicht für 3000 Folgen, ja, pro Woche, da muss vielleicht die KI beim Hören dann am Ende mithelfen. Das Ganze wirkt manchmal wirklich albern und die Frage, warum wird das weiter vorangetrieben? Wollen wir das überhaupt? Die kann man sich hier und da stellen, aber es gibt natürlich manche, die es weiter vorantreiben. Das sind ja solche Tech-Unternehmen und Startups zum Teil, die ein Interesse haben, es voranzutreiben. Aber es ist zum Beispiel auch China, bis 2030 nämlich soll 90% der Wirtschaft mit künstlicher Intelligenz gefüttert werden, ganz oder zum Teil. Wie China da hinkommen will, das berichtet Katharina Tschutschenthaler.
Eine Armada von Hunderobotern. Im Gleichschritt marschiert sie über die Gänge der chinesischen Messe für Dienstleistungen in Peking. Auf ein unsichtbares Kommando geben die Maschinenhündchen Pfote, machen Platz. Ein paar Stände weiter demonstriert ein Roboterarm eine Knie-OP. Und vor einigen Monaten liefen humanoide Roboter beim Pekinger Halbmarathon über die Start. Und zwar viel später als der erste Mensch, aber nach weniger als 2,5 Stunden auch über die Ziellinie. All das, was so spielerisch daherkommt, ist nur ein winziger Teil der gigantischen KI-Strategie Chinas, wie der Experte der chinesischen Nachrichtenagentur Zai Changyan erklärt.
Software, Hardware, Systemlösungen oder verschiedene industrielle Anwendungen. Ob es sich nun um riesige, intelligente Roboter oder anwendungsspezifische Modelle handelt, wir arbeiten hart daran und hoffen auf jeden Fall auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Nationen.
Bevor es seine Technologien aber exportiert, will Chinas kommunistische Staats- und Parteiführung die Entwicklung zu Hause vorantreiben. Innerhalb von nur 5 Jahren soll KI in 90% aller Wirtschaftszweige integriert sein, also in die meisten Bereiche des Lebens. angefangen bei Fertigungsanlagen, in der Medizin, bis hin zu intelligenter Stadtinfrastruktur, die den Verkehrsfluss und Energieverbrauch in Echtzeit optimieren soll. Professor Jivka Ovčarova vom Karlsruher Institut für Technologie befasst sich seit langem mit den chinesischen KI-Bestrebungen und ist der Meinung,
dass China sich unabhängig macht von den restlichen Ländern. Sie entwickeln deren eigene Chips. Sie haben natürlich auch eigene KI-Modelle und die haben in der letzten Zeit sehr intensiv Computerzentren aufgebaut, notwendig, um einfach die Rechenleistung auch zu generieren.
Woran China arbeitet, ist plakativ ausgedrückt eine Weiterentwicklung von Sprachmodellen wie ChatGPT. Nur komplexer und ausgefeilt für die jeweilige Industrie, denn jede Branche hat ihre eigenen Fachbegriffe, etwa die Autoindustrie. Und mit diesen Fachbegriffen muss die KI erst noch gefüttert werden. Doch dann könne sie Firmen helfen, etwa bei der Überprüfung von Standards oder bei der Dokumentation von Prozessen, so Professor Ovčarova.
Sehr oft sind Menschen wirklich überfordert, überhaupt zu wissen, welches Dokument muss ich jetzt prüfen, ja? Welche Richtlinie muss ich ja wirklich erfüllen und so weiter. Und an dieser Stelle ist die künstliche Intelligenz enorm wichtig.
China hat sich das so vorgestellt. Es entwickelt Algorithmen, die anderen Ländern zur Verfügung gestellt werden. Es klingt wie eine schöne, prosperierende Zukunft, erklärt Shan Qiguang von Chinas nationalem Informationszentrum.
Frieden, Harmonie, Freundlichkeit, Fairness, Gerechtigkeit, Inklusivität, gegenseitiger Respekt, Privatsphäre, Sicherheit und Kontrollierbarkeit. Diese Grundsätze bilden einen ethischen Rahmen für die gesunde Entwicklung der KI-Technologie in China.
Schöne neue Welt. Doch spätestens seit das Sprachmodell DeepSeek zu Jahresbeginn auf den Markt gekommen ist, ist die Sorge in Demokratien groß. Was macht China mit den Daten der Nutzerinnen und Nutzer? Allgemein wird davon ausgegangen, dass Chinas Staatsführung Zugriff hat auf Daten seiner Tech-Firmen. Und deshalb fürchten auch Firmen im Westen um ihre Betriebsgeheimnisse, haben Angst, dass China ihre Produkte ausspäht und kopiert.
Nummer eins ist, das Ganze zu regulieren. Weil es macht wirklich wenig Sinn, jetzt über mögliche konkrete Forschungsprojekte und Industrieprojekte zu sprechen, bevor wirklich nicht wirklich klar ist, auf welcher Basis arbeiten wir zusammen mit KI.
Die chinesische Cyberspace-Behörde hat nun ein Regelwerk vorgestellt, um die Nutzung von künstlicher Intelligenz sicher zu gestalten. Und auch die Europäische Union hat einen Verhaltenskodex für den Umgang mit KI aufgestellt. Professor Ovčarova mahnt zur Eile, damit Europa den Anschluss nicht verpasst und empfiehlt einen pragmatischen Umgang mit Daten.
Ich kann nicht alles schützen, sondern ich konzentriere mich einfach auf Daten, die sensibel sind. Aber alle anderen Daten, die ich wirklich verwerten kann, die muss ich verwerten. Das ist wirklich eine unbegrenzte Ressource, die wächst und wächst. Und das müssen wir einfach wirklich produktiv nutzen. Ja?
China tut es. Vor wenigen Tagen hat der chinesische Online-Konzern Alibaba angekündigt, umgerechnet 100 Millionen US-Dollar in ein Roboter-Startup zu investieren und eigene Chips zu verwenden, um die KI zu trainieren.